Es stimmt, dass sich der Markt schließlich wieder erholte, aber die Beziehung zwischen Tech-Sektor und Kapital änderte sich dauerhaft. Die Investoren stellten ihr Geld nicht länger zur Verfügung, um neue Technologien zu finanzieren, sondern die Technologien dienten nur noch als Mittel, um schnelles Geld zu machen. Man musste nur rechtzeitig wieder aussteigen. Auch die Risikokapitalgeber, die sich an der Dotcom-Blase die Finger verbrannt hatten, hatten ihre Lektion gelernt. Sie waren nicht länger bereit, Softwareingenieuren Schecks auszustellen und auf Resultate zu warten. Sie glaubten verstanden zu haben, worum es bei der technologischen Entwicklung wirklich ging, weshalb sie jetzt die Zügel in die Hand nehmen wollten. Von nun an musste ein Unternehmensgründer, der Wagniskapital erhielt, von seinen ursprünglichen Absichten Abstand nehmen und das tun, was am ehesten geeignet war, ein rasantes Wachstum des Unternehmens in Gang zu setzen und den Investoren bei ihrem Ausstieg eine Rendite von 1000% zu sichern. Das Mindset hatte sich durchgesetzt. Nehmen wir Google. Das Unternehmen begann als Projekt von zwei Studenten der Universität Stanford, die eine Methode zur Internetsuche entwickeln wollten, die besser funktionierte als das von Yahoo angewandte Top-Down-Klassifizierungssystem. Sie entwarfen ein Bottom-Up-System, in dem die Verknüpfungen zwischen Websites untersucht wurden, um die Suchergebnisse nach ihrer Relevanz einzustufen. Die Suchmaschine hatte großen Erfolg und verdiente viel Geld, indem sie einfach einige gesponserte Links neben die Suchergebnisse setzte. Aber die Investoren wollten mehr. Zu ihrem Glück fielen bei jeder Internetsuche der Milliarden Google-Benutzer auch große Mengen an Kollateraldaten an. Ganze Suchhistorien und andere Informationen, für die das Unternehmen keinen Gebrauch hatte. Wie Shoshana Zuboff in ihrem Buch »Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus« erklärt, beschränkte sich Google nicht länger darauf, seinen Benutzern Suchergebnisse zu liefern, sondern stieg in ein noch einträglicheres Geschäft ein. Es begann, Benutzerdaten an seine wirklichen Kunden zu verkaufen, nämlich an die Marktforscher, welche die Konsumenten gezielt ansprechen und ihr Verhalten manipulieren wollten. Ähnlich verlief die Geschichte von Mark Zuckerberg, der die Universität verließ, um seinen, vermutlich von anderswo stammenden Traum zu verwirklichen, im Internet ein soziales Netzwerk aufzubauen, in dem Studenten Freundschaften schließen und Partner finden konnten. Doch nachdem er Kapital von Peter Thiel und anderen erhalten hatte, änderte er sein Geschäftsmodell und begann, Daten zu verkaufen, statt Werbeflächen anzubieten. Je länger wir uns auf seiner Plattform aufhalten und je mehr wir uns dort emotional engagieren, desto mehr erfährt Facebook über uns. Jedes Posting, jedes Like, jeder Klick wird verfolgt und analysiert, um uns zu noch mehr Engagement zu bewegen, wobei Facebook oft unsere Anfälligkeit für Sensationelles ausnutzt und unsere Neigung zu impulsivem Verhalten verstärkt.